Und ich bin da wirklich sehr konkret. Also zum Beispiel heute möchte ich mir eine Chai Latte gönnen. Das wusste ich beim Frühstück schon. Wenn wir das Interview beenden, möchte ich mir das gönnen in Ruhe mit mir allein. Und das ist heute mein Bedürfnis, das ich mir erfülle. Das muss ja nicht groß sein.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Mein heutiger Gast erlebte eine schwere gesundheitliche Krise und fand dadurch den Weg zu Spiritualität und innerer Stärke. Ich bin Christin Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin von Woman Balance und spreche heute mit der Wiener Yoga- und Achtsamkeitstrainerin Martina Hums-Winter über Ängste, Selbstwert und die Weisheiten des Buddhismus. Wie können wir mutiger und zuversichtlicher leben? Darüber reden wir und begrüßen außerdem eine weitere beeindruckende Frau, Ursula Lyon, 97 Jahre alt. Yoga, Buddhismus, Selbstwert. Dazu kommt noch die Logotherapie nach Viktor Frankl. Das sind zugegeben sehr viele Themen, die in die heutige Episode mit einfließen. Aber sie ergeben ein gutes, stimmiges Ganzes, wie Sie gleich hören werden. Ich bin auf gute Weise aufgeregt, denn diese Episode ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Das beginnt schon damit, dass sie so gar nicht geplant war. Denn neben mir sitzt nicht nur Martina Hums-Winter, die unglaublich viel zu erzählen hat, sondern auch eine ihrer ganz großen Lehrerinnen, die gleichzeitig eine der ältesten weltweit praktizierenden Buddhistinnen ist, die einzigartige Ursula Lyon. Liebe Ursula, wir starten mit dir. So schön, dass du da bist.
Ich bedanke mich, dass ich hier da sein kann und dass ich noch sprechen kann. Bin ja auch glücklich und dass man mich so annimmt in diesem hohen Alter.
Ja, du bist 97, das ist unglaublich. Du siehst wirklich blendend aus und eben eine der großen Wegbereiterinnen für Yoga und Buddhismus im deutschsprachigen Raum. Wirst ja eben auch oft als Grand Dame des Buddhismus bezeichnet. Du selbst hast gesagt, manche nennen dich auch Buddhismus-Oma, oder?
Buddha-Oma.
Buddha-Oma, genau. Ja. Und wir starten jetzt mit ganz was Banalem. Wie hat dein Tag heute begonnen?
Ja, morgens, wenn ich aufwache, dann mache ich so etwas wie einen Vorhang aufziehen, so und sagen, da bist du zufrieden und glücklich. Und das ist so das Erste, was ich von dem Tag sozusagen ihn begrüßen kann und damit auch mich selber gut finde. Und dann schlage ich die Bettdecke mal fort und mache Bett-Yoga.
Oh.
Im Bett, jawohl. Und das geht wunderbar. Meine Matratze ist fest, ich nehme Kopfkissen weg, Bettdecke weg und dann wird richtig, auf allen Seiten werden meine Körperteile angeregt und gestärkt, dass ich dann wirklich gestärkt und auch, möchte ich sagen, flexibel aus dem Bett gehen kann. Und ich setze mich aber zuerst mal an den Bettrand, mein Kopfkissen im Rücken, im Becken und rundherum meine Decke, meine, ja, und meditiere da.
Im Bett?
Im Bett, sitzend am Bettrand meditiere ich. Ist mir zu kalt, unten auf ein Sitzkissen zu gehen, am Boden. So, ich mach's am Bettrand. Und da komme ich dann zu meinen ersten Möglichkeiten, zu meinem Atem, ganz ruhig werden, ganz gelassen werden und mache meine 3-Minuten-Meditation, die auf jeden Fall. Und wenn es geht, auch öfter ein bisschen länger. Und dann ganz bewusst und sehr bereit zum Frühstück, um zu genießen.
Was frühstückst du?
Ich habe mal so ein Vollkornbrot und Honig. Das ist mein allerliebstes, mein erstes Essen. Ein Vollkornbrot mit Honig. Und einen Kaffee dazu. Oh ja, ich trinke Kaffee. Nicht sehr verdünnt. Mein Magen braucht es jetzt lieber verdünnter als früher. Nicht wie in Brasilien, wo man starken Kaffee trank. Und das ist gut, ja. Und dann geht der Tag halt weiter. Dann schauen, was es denn im Computer gibt und was ich da im Mails beantworten sollte oder.
Genau, wir haben ja auch
Auch schon vorab per Mail kommuniziert.
Ja, ganz morgens habe ich aber auch die besten Ideen, um irgendwas neu zu schreiben.
Du hast mir jetzt ein Stichwort gegeben mit Brasilien. Kannst du uns ganz kurz erzählen, wie du zu Yoga, wie du zum Buddhismus gekommen bist? Du hast ja ein unglaublich abenteuerliches Leben eigentlich gehabt. Versuch mal in aller Kürze für unsere Hörerinnen und Hörer zu beschreiben, wie dein Leben so verlaufen ist die letzten 97 Jahre.
Ja, mit dem Yoga kam ich in Brasilien, São Paulo, wo ich lebte 12 Jahre lang. Da kam ich dann mit einem Japaner zusammen, der schon Yoga machte, von der Indra Devi aus Nordamerika war das gekommen. Und das fand ich großartig. Ich hatte zwei Kinder, hatte einen Mann dort in Brasilien gefunden, einen Mann gefunden und dort
ganz mit kurz, ihm zusammen. Du bist ja gebürtige Deutsche und bist eigentlich Krankenschwester, oder? Ja. Gelernt und bist dann nach Brasilien gegangen. Warum eigentlich?
Ja, das war nach dem Krieg. Ich wollte aus dem eigentlich kaputten Deutschland, aber auch aus der Familie mal raus. Und hatte mir vorgenommen, nach Südamerika zu gehen. Aber ich wollte eigentlich in ein spanisch sprechendes Land, weil ich das in der Schule extra schon auch Spanischunterricht genommen habe. Aber da wurde es in Brasilien, da habe ich es dann gefunden und bin dann auch da eben geblieben. Und mit dem Yoga, wie gesagt, als wir dann nach 12 Jahren zurückkamen, habe ich in Deutschland wieder gesucht, wo gibt es da Lehrer, die Yoga anbinden. Das war ja 64 etwa. Und dann, wie gesagt, da habe ich eine Yoga-Weiterbildung machen können und war dann Yoga-Lehrerin. Und ja, mein Mann suchte nach irgendwie einem sinnvollen Leben, suchte auch nach spirituellen Möglichkeiten. Und er war mit dem Christentum nicht ganz einverstanden. Und da hat er dann den Buddhismus gefunden und hat mich mit hineingenommen, hineingezogen, würde ich etwa sagen. Denn ich war mit dem evangelischen Christ, als evangelische Christin gar nicht so, ja, so unzufrieden. Ich fand zwar manches daran nicht in Ordnung oder nicht für mich annehmbar, aber ich konnte gute Sachen zur Seite lassen und das nehmen, was mir daraus gefiel. Aber mein Mann musste das genau machen und so kam ich zum Buddhismus. Ja.
Wunderbar. Martina, der Buddhismus, Yoga, das spielt ja auch in deinem Leben eine große Rolle. Ja. Du bist diplomierte Yoga-, Meditations- und Achtsamkeitstrainerin, Unternehmensberaterin, Lebens- und Sozialberaterin und gefragte Vortragende. Früher warst du in einer Führungsposition in einer großen österreichischen Bank, aber du hast dich eben 2017 selbstständig gemacht. Das war ja auch eine große Wende für dich. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, 2017 habe ich meine Praxis eröffnet und dann etwas später auch das Yoga-Studio. Ich verbinde beides miteinander, Lebensberatung und Meditation, Achtsamkeitstraining. Ich habe 2017, war es einfach Zeit, es ist einfach Zeit geworden, mich selbstständig zu machen, denn ich habe 8 Jahre darauf hingearbeitet. Seit 2009, da habe ich begonnen. Und was war 2009? Da erhielt ich vom Leben einen Wake-up-Call, so würde ich das sagen. Es wurde bei mir Darmkrebs diagnostiziert. Ich war damals 35 und man sagte mir, ich wäre wohl die jüngste Darmkrebspatientin Österreichs. Und das war ein Stockerlplatz, auf den hätte ich gerne verzichtet, aber es ist so gekommen. Und ich wollte gesund werden, ich wollte mentale Stärke entwickeln und ich wollte aus dieser Zeit stärker herauskommen als zu der Zeit, wie ich da hineingerutscht bin. Und das hat mein Leben so verändert.
Wenn man mit 35 diese Diagnose bekommt, ich meine, jetzt wirkst du stark, resilient, fröhlich,
ja.
Da zieht es einem schon den Boden unter den Füßen weg, oder? Da ist schon mal zunächst eine tiefe Krise sicher da.
Ja. Definitiv. Also ich kann mich auch erinnern, ich saß in der Bank auf meinem Schreibtisch und ich hatte kurz zuvor irgendwie an meinem Stuhl entdeckt, na, da dürfte irgendwas nicht stimmen. Ja, ich hatte Blut gesehen und auch Schleim und das möchte ich auch ganz offen ansprechen, auch für die Hörer und Hörerinnen. Und bin dann zur Darmkrebsvorsorge gegangen Und man fand einen sehr kleinen Polypen und das wird rausgeschnitten und dann eingeschickt zur Untersuchung. Und es rief mich dann die Assistentin vom Arzt in der Bank an und sagte, Frau Humms, die Ergebnisse sind da, bitte kommen Sie jetzt zu einem Gespräch. Und ich sagte, also bitte machen wir uns einen Termin aus. Ich hab meine Kunden in der Bank und muss mich auch auf einen Vorstandstermin vorbereiten. Und sie sagte, nein, Sie kommen jetzt sofort. Und da muss ich gestehen, das war für mich körperlich, als würde in meinem Kopf eine Glühbirne zerspringen und all die kleinen Einzelteile, die kleinen Glasteile haben sich in meinem Kopf ausgebreitet. Und heute weiß ich mit der psychologischen Ausbildung, das war einfach ein Schock, das war einfach ein traumatisches Erlebnis. Und ich kann mich an das, was danach an diesem Tag passiert ist, eigentlich nicht mehr sehr gut erinnern. Ja.
Da hast du dann die Diagnose eben bekommen.
Ja, der Arzt hat mir das gesagt. Und es war auch so, dass 5 Jahre zuvor mein Vater an Darmkrebs verstorben war. Wir sind 4 Kinder. Es war uns klar, dass wir auch schon früh mit einer Vorsorgeuntersuchung anfangen müssten. Aber ich bin die Jüngste und mit 35 war das einfach für mich damals zu weit weg, als das überhaupt passieren könnte. Ja.
Wie hat die Krankheit dein Leben und vor allem deine Prioritäten dann verändert?
Ja, alles. Es hat alles verändert. Also bis dahin, ich habe ein sehr gutes Leben geführt, das möchte ich betonen, und ich war auch sehr glücklich in meinem Beruf. Aber ich hatte etwas in mir, das mir gefehlt hat, und ich wollte meinen ureigenen Lebensweg beschreiten. Und somit habe ich gewusst, ich möchte jetzt etwas Neues lernen. Ich habe gewusst, ich möchte mich dem Buddhismus zuwenden. Woher weiß ich nicht, das weiß ich bis heute nicht. Das ist in meinem Kopf einfach aufgepoppt. Und bis dahin hatte ich wahrscheinlich eher, habe ich das Leben gelebt, wo ich glaubte, dass andere es für mich gut sehen würden oder was die Gesellschaft meint oder was man tut, was man so einfach so macht.
Ja, und ich glaube, damit bist du eine von ganz, ganz vielen. Also gerade Frauen, wir neigen ja dazu, das zu tun, was die Gesellschaft von uns will, Normbildern, Normrollen zu entsprechen. Nur jetzt für mein Verständnis, also war dann die Darmkrebsdiagnose ausschlaggebend für deine, sage ich, 180-Grad-Wende und dass du dich dem Buddhismus eben zugewendet hast und dann folgte dann irgendwann auch die Kündigung, oder?
Ja, genau. Ich habe dann begonnen, Bücher zu lesen, dann habe ich begonnen, Ausbildungen zu suchen. Ich habe mir Vorbilder gesucht und habe dann 8 Jahre lang wirklich sehr viel Zeit investiert neben dem Job. Ich bin natürlich wieder zurück in meinen Job gekommen nach den Chemotherapien, nach den Operationen. Habe aber in jedem Urlaub, an jedem Wochenende, in jeder freien Minute habe ich gewusst, ich möchte einen ganz bestimmten Weg gehen. Und 2017 habe ich das abgezogen wie ein Pflaster.
Okay, und dieser Weg der hat sich langsam ergeben oder war dir der irgendwie, wusstest du schon immer, jetzt will ich selber Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitstrainerin werden? Hat sich das langsam entwickelt oder, weil du gesagt hast, du hast es so abgezogen wie ein Pflaster, das klingt für mich so nach einer sehr schnellen Entscheidung.
Ja, nein, es hat wirklich von 2009 bis 2017 gedauert, ein Schritt nach dem anderen. Ich bin quasi auf Sicht gefahren und all diese Ausbildungen haben mir natürlich geholfen, mentale Stärke zu entwickeln. Und das ist auch eines der Themen, die ich heute weitergeben kann und weitergeben möchte.
Mhm. Gab es in dieser Phase Menschen, die dir besondere Kraft gegeben haben? Und ich spreche dir natürlich jetzt auch an, wie hast du Ursula Lyon kennengelernt?
Ja. Mir haben alle Menschen geholfen, die mich gelassen haben, die meinen Weg nicht angekreidet haben, sondern die einfach zugeschaut haben, die wohlwollend waren. Das waren die Menschen, die mir geholfen haben. Natürlich war das Familie, mein Mann, meine Ausbilder. Und ja, es war auch das Vorbild Viktor Frankl mit seiner Logotherapie und Existenzanalyse. Und es war die Ursula Leyon. Wie habe ich dich kennengelernt? Ich möchte kurz darauf eingehen. Ich wusste irgendwie, ich will mich dem Buddhismus zuwenden. Ich möchte diese Lehre verstehen oder ich möchte es kennenlernen. Und ich hatte eine der letzten Chemotherapien im Mai 2010 und Ende Mai. Ich habe dann ein Retreat gesucht. Ich wollte ein bisschen in die Sonne, ich wollte weg und habe ein Retreat gefunden in Spanien mit der Ursula Leyon, die war mir komplett unbekannt. Und der Titel war Yoga und buddhistische Weisheitslehre. Und damals, Ursula, warst du Anfang 80 und ich dachte mir, naja, die wird schon wissen, wovon sie spricht. Und das war ein Kennenlernen und ja, hat hundertprozentig gepasst.
Ursula, erinnerst du dich noch an dieses Retreat, wo du die Ursula wo du die Martina kennengelernt hast?
Casa El Morisco war das wahrscheinlich, ja, in Spanien. Und da war ich gerne. Und ich erinnere mich, dass das für viele auch fast anfänglich war, die Yoga und Buddhismus kennenlernen wollten. Und das war der beste Ort dafür, so draußen und frei und wir hatten Freude dran, richtig Freude.
Ja, ja.
Es ist so gar nicht, dass man denkt, jetzt kommen ja Leute mit lauter Schwierigkeiten und Problemen, das ist ganz klar, kommen auch an meinen Kurs immer. Aber dass man die Freude richtig so deutlich entwickeln kann. Und Freude ist auch etwas, was hilft, so, wenn man krank ist oder wenn man Schwierigkeiten hat, hilft unwahrscheinlich Freude erstmal. Und und buddhistische Lehre, dass man auch Mittel in die Hand bekommt, wie kann man besser mit etwas umgehen. Ja. Wenn man im Kopf nur grübelt und nur Gedanken hat und Zukunftsideen, und wie kann das nur gehen? Und dann wird einem gesagt, so geh körperlich ganz deutlich, spüre mal deine Füße am Boden hier, wird wieder bodenständig, wird ganz unten hin und bleibt da unten und denk nicht wieder über das Nächste nach, denn der Augenblick des Lebens ist ja jetzt.
Ja.
Auch mit deiner Krankheit oder mit deiner Schwierigkeit, aber das Leben ist jetzt. Und das bringt Kraft, innere Stabilität mehr. Und das haben wir natürlich da auch geübt, ganz klar. Ja.
Ich finde das jetzt in so vielerlei Hinsicht so bemerkenswert, was ihr da erzählt. Martina, weil du warst in so einer schmerzhaften Situation und Ursula sagt, es ist so wichtig, zur Freude zurückzukommen. Aber ist das nicht gerade in so einer Situation wahnsinnig schwierig und neigen wir da nicht dazu, uns in diesen Schmerz zu vertiefen, auch nach dem Motto, warum passiert mir das, dass man so zu hadern beginnt? Wie findet man da den Weg raus? Wie kann da wirklich der Buddhismus helfen? Es klingt jetzt so leicht, aber das war es ja sicher nicht, oder?
Nein, definitiv nicht. Es hat viele Tränen gegeben und viele Fragezeichen, die aufgepoppt sind.
Ja, und Angst stelle ich mir vor.
Ja.
Auch die Angst vor den nächsten Diagnosen. Du bist ja sicher dann engmaschig kontrolliert worden. Ja. Und auch an dieser Stelle ganz großes Danke, dass du da so offen darüber sprichst. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Frauen, aber auch Männern natürlich, die uns zuhören, Mut zu machen, wenn man krank ist, wenn man Diagnosen bekommt, dass es irgendwie weitergeht.
Genau. Was ich dazu sagen möchte, ist, das ist das auch, was uns verbindet, der Buddhismus, und was ich am Buddhismus sehr schätze, dass es nicht in der Form ein Glaube ist, sondern dass es eine Lehre ist. Und dass es klar strukturiert ist, dass es klar verständlich ist, dass es einfach ist. Und man erhält sehr, sehr viele Tools und Methoden in die Hand, um ins Hier und Jetzt zu kommen, um Schmerz zu ertragen, um Angst zu ertragen, um sich Hilfe zu holen, nach Hilfe zu fragen. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Zeit. Es will ja alles, jeder alles können und alles alleine schaffen.
Ja, damit tun wir uns, glaube ich, wirklich schwer.
Ja, genau. Und somit hat sich für mich wirklich ein unglaubliches, durch die Ausbildungen, die ich gemacht habe, dann durch das, womit ich mich beschäftigt habe, ein unglaubliches Sammelsurium ergeben an Möglichkeiten, wie ich da wieder rauskomme, wie ich hier wieder zurückkomme zu Ruhe, zu Angstlosigkeit. Angstlosigkeit ist ein großes Wort, aber zumindest zu einer Angstreduktion, wie ich wieder zurückkomme zu Selbstwert, also Schmerzen im Körper nehmen einem sehr viel Selbstwert. Das darf man nicht vergessen. Und da gibt es Mittel und Wege und die gibt es und die wollte ich herausfinden.
Und darf man sich das als geradlinigen Weg vorstellen? Also wo man merkt, okay, es geht mir jeden Tag ein bisschen besser, ich mache Fortschritte. Oder gibt es dann auch immer wieder Rückschläge, wo du sagst, okay, jetzt war ich schon so weit, jetzt bin ich wieder da. Also ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Mhm. Auf jeden Fall. Also das Leben ist ein Auf und Ab. Rückschläge gehören dazu, aber jeder Rückschlag und jedes Lernen daraus macht einen resilienter für das nächste Mal. Also es geht wesentlich leichter und schneller aus einer schwierigen Situation wieder rauszukommen. Ich hatte ja dann noch eine Operation mit der künstlichen Hüfte, mit großen Schmerzen verbunden. Aber ich wusste schon, okay, zurück zum Start, jetzt beginne ich neu, Schritt für Schritt. Und das geht dann wirklich immer schneller.
Und dieses im Jetzt sein und im Jetzt auch den Schmerz annehmen, wie es die Ursula auch so schön gesagt hat, das ist eigentlich das Einzige dann wahrscheinlich, was man oft tun kann, oder?
Ja, ich muss dazu sagen, wir haben halt in unserem Land auch das Glück, dass es Schmerzmittel gibt.
Ja. Ja.
Und das ist ein wirkliches Glück.
Ja.
Und ansonsten, ja, die Ursula hat gesprochen über die Atemtechniken, über die meditativen Techniken und damit kann man sehr viel Schmerzreduktion hervorrufen.
Was mir nämlich ganz wichtig ist zu unterscheiden, dass wir nicht, dass Buddhismus nicht bedeutet, zwanghaft positiv zu denken. Also so im Sinn von, jetzt muss alles gut sein und ich darf nur mehr Glück empfinden. Ich glaube, das wird oft verwechselt und das bringt uns ja eigentlich gar nicht weiter, weil ich kann nicht positiv denken, wenn ich mich gerade überhaupt nicht gut fühle, oder?
Ja, also wenn ich sage das jetzt salopp, wenn ich mir selber eine Depression stricken möchte, dann denke ich nur positiv.
Großartig, ja. Großartig, das muss ich mir merken, das ist wirklich großartig. Ja.
Es ist wichtig, klar zu sein. Es ist wichtig, klar über die Dinge zu sein und wenn etwas negativ ist, dann ist es auch wichtig, das anzusprechen und genau. Das zum Besseren zu wenden. Mhm. Das ist so der Unterschied zwischen dem ewigen Strahlenden, das ist nicht gut.
Mhm. Ursula, du nickst immer. Ja? Du hast sicher sehr viele Menschen positiv beeinflusst. Jetzt bist du 97. Was motiviert dich in diesem hohen Alter weiter noch so viel Positives weiterzugeben und zu lehren und die Praktiken des Buddhismus weiterzugeben? Was motiviert dich dazu?
Ja, ich denke, wozu ist denn Leben da? Wozu ist mein altes Leben denn noch nützlich? Doch eigentlich nur, dass ich noch etwas Positives machen kann, solange ich es kann. Wenn ich es nicht mehr kann, dann liege ich auch da, brauche auch Hilfe. Aber jetzt kann ich noch und in meinen Retreats kann ich das weitergeben. Und was gerade eben auch du angesprochen hast, dieses Depressive verbreitet sich immer mehr im Augenblick. Überall. Die Menschen neigen dazu, depressiv zu denken oder sich auch hineinzufallen zu lassen, wie in einen Tunnel. Und das ist meine ganz große Aufgabe in den Retreats, Leute da vor zu schützen. Und da habe ich spezielle Atemtechniken, die habe ich aus der chinesischen Medizin. Ich weiß gar nicht, ob du die schon kennengelernt hast. Das sind ganz andere. Und auch Energy Healings Möglichkeiten, die habe ich mir angeeignet von einer Dr. Chiasson aus Amerika. Dachte ich, das ist gut und damit heile ich oder zumindest verbessere ich meine vielen Arthrosen. Ich habe enorme Arthrosen in den Schultern, dann ist es in der Hüfte, also die Arthrosen sind nun mal im Alter. Und die tun scheußlich weh manchmal. Und damit umgehen zu können, und das ist mir dieses Energy Healing, die Energieströme fließen zu lassen, das habe ich allerdings selber entwickelt, Energieströme. Und das gebe ich dann auch weiter. Und das hilft natürlich auch vielen. Und die chinesische Medizin mit ihren Atemtechnik, das ist ein Qi-Atem, der nennt sich ganz anders, der nennt sich, glaube ich, Kompressionsatem da bei den Chinesen. Ich nenne ihn Qi-Atem und habe ihn auch wieder entwickelt. Ich bin immer dabei, Sachen, die ich denn finde, so zu entwickeln, dass ich sie gut weitergeben kann, dass ich es mir ausbreiten kann. Und dass man schnuppernd, könnte man sagen, so einatmet, nicht einatmet, außer wie beim Yoga, sondern dann ganz stark und das ganz oft, das in 10 Schüben und dann 30 Mal, das gibt eine unwahrscheinliche starke Anreicherung von Sauerstoff im Körper und Reinigung zugleich, wenn das starke Ausatmen ist. Unwahrscheinlich, was man damit machen kann. Bringe ich überall an, dann bringe ich überall die 3-Minuten-Meditation an, dass Leute sie in dem Stress gar nicht erst dazu kommen, überfordert zu sein, sondern dass sie mal einen Einschub machen von einem 3-minütigen Pause. Ich nenne sie denn spirituelle Zigarettenpause. Sie sollen mal ihren Chef fragen, wenn der sagt, die stehen schon wieder auf, eine Zigarettenpause, die dauert länger als 3 Minuten. Ich habe mir sagen lassen, dass etwa 7 Minuten wird da zugestanden.
Ja, wie geht die spirituelle Zigarettenpause, die Meditation? Was mache ich da, die 3 Minuten?
Den 3 Minuten ist Meditation. Die kann im Stehen oder Sitzen. Übrigens habe ich das verschiedenen Ärzten beigebracht, wo ich gerade dann warten musste und hatte einen Arm gebrochen und wurde eingegipst und der Arzt stand daneben, guckte nur zu. Und ich sagte, jetzt kann ich ja meditieren. Ich lag da so, ja, wie können Sie denn meditieren, kam dann von dem Arzt die Frage. Dann braucht man doch so lange. Sag ich, Herr Doktor, man kann es auch in 3 Minuten schaffen. Und wenn die es mal auch probieren wollen mit mir zusammen. Und dann habe ich angefangen. Stehen Sie mal ruhig da. Ich lag ja. Ich habe meine Uhr, konnte ich auf der anderen Seite dann sehen, 3 Minuten. Und die erste Minute heißt bloß, wie geht's mir? Was ist los mit mir? Mal zu mir kommen, einfach nur Tatbestand, was ist los? Ne? Allerdings habe ich ihm gebeten, nicht herumzuschauen. Sie müssen ihre Augen fokalisieren, müssen ruhig auf einen Punkt schauen, sonst geht das nicht. Herumgucken geht nicht. Stehen Sie sicher, stehen Sie gut, schauen auf einen Punkt. Ich habe ihm das auch erklärt. Die erste Minute ist ein Tatbestand, wie geht's mir? Die zweite Minute ist zum Atem kommen und die Atemzüge zählen 1 Minute lang. Die dritte Minute heißt, meinen ganzen Körper fühlen wir jetzt atmet, dass alle Zellen in meinem Körper ja mitatmen. Das ist ja nicht nur in der Lunge und nicht in der Nase, sondern das ist wirklich im ganzen Körper. Und dann haben wir das gemacht. Bitte stehen Sie ruhig. Und jetzt, ich schaue auf die Uhr, 1 Minute, aha, wie geht's? Was macht mein Körper, meine Psyche, meine Gefühle? Was macht mein Kopf? Ja, Ende der Minute, aus, ja. Und dann mache ich eine kleine Pause, das heißt nur zum Umstellen, 15 Sekunden zum Umstellen. Richten Sie sich auf den Atem ein, spüren Sie Ihr Ein- und Ausatmen. Ja. Und ab jetzt Atemzüge zählen. Also einatmen, aus, eins und wieder einatmen, aus, zwei und so weiter. Und Ende der Minute. Wie oft haben Sie geatmet? Haben Sie es bemerkt? Und jetzt umstellen wieder. Auf den ganzen Körper, ihn empfinden, wie er atmet, wie er sich ganz weit, der ganze Körper, nicht nur Bauch und Brust, sondern alles. Und dass er wieder zusammengeht. Es ist wie eine Welle, die da durchgeht mit dem Atem. Und versuchen Sie mal das, fest auf den Füßen stehen, aber atmen, atmen, ganzer Körper atmet. Und nach 1 Minute, Ende.
Also ich habe das jetzt mitgemacht. Das ist wirklich erstaunlich.
Ja, das nicht mal 1 Minute lang, waren ja nur Teile 1 Minute, aber es macht viel aus.
Es macht enorm viel aus. Ich finde das wirklich toll, wie Sie Ihr Wissen noch weitergeben. Das führt mich jetzt gleich zu einem Einschub. Ja, Ursula, du bist demnächst eben auch auf einem Retreat in Scheibs. Du hast ja dort das buddhistische Zentrum gegründet. Ich glaube, du leitest ein Schweigeretreat dort. Und das ist eben auch der Grund, warum du leider nicht bei unserem großen Event dabei sein kannst. Kunst der Balance am 26. April. Wir hätten ja eigentlich einen Bühnentalk gemeinsam angedacht. Aber du hast dann eben gesagt, geht leider nicht. Ich bin da in Scheibs. Ja, für alle anderen, also wir kriegen eine schöne Botschaft trotzdem von der Ursula vermittelt, dann per Video. Ich möchte jetzt noch dich einmal fragen, welche buddhistischen Weisheiten helfen dir am allermeisten im Alltag? Gibt es da sowas, wo du sagst, ja, das ist der eine Satz oder die eine Methode oder das ist für mich das,
was am meisten ist? Es gibt viele Methoden, aber es basiert alles auf der eigenen Bewusstheit, dass man wirklich diese Achtsamkeit, aber auch in dem Sinn von Bewusstsein, was man gerade tut oder was gerade geschieht, dass man realistisch die Dinge anschaut, was ganz wichtig ist, nicht darum rumschauen und sich nicht davor drücken, sondern ganz klar auch die unangenehmen Dinge, die schmerzhaften Dinge genauso anschaut und da erstmal gelassen sieht, was überhaupt los ist mit mir und der Welt oder den Umständen und dann erst entscheiden, was man machen kann oder sehen, was man überhaupt machen kann, welche Möglichkeiten man hat und es umsetzen. Das ist eine reine Erkenntnismöglichkeit. Es geht über den Kopf, denn alles andere, die Behandlungen ist schon, aber es fängt im Denken an. Das, was ich denke, das realisiert sich irgendwie im Körper, wie auch nachher im Tun. Und das ist mir so wichtig, dass der Buddha sagt ganz deutlich, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet und nicht irgendjemand anderer entscheidet. Sondern mein eigener Geist entscheidet mein Leben.
Und darauf habe ich eben Einfluss.
Da hat man Beeinfluss. Mhm. Und da gibt es die verschiedensten Methoden und Möglichkeiten natürlich.
Wunderbar. Martina, du hast ja eben auch die Ausbildung bei Ursula Lyon genossen im Buddhismus. Ich glaube, ziemlich lang sogar, oder?
Ja, das waren 3 Jahre.
3 Jahre, ja.
Und immer wieder Weiterbildungen dann auch danach.
Genau. Was hast du aus dem Buddhismus mitgenommen, wo du sagst, das bereichert mein Leben? Unglaublich.
Ja, es ist die Verflechtung vom Buddhismus und der Logotherapie und Existenzanalyse und der Lehre von Viktor Frankl, dass ich dass ich kein Opfer bin, sondern dass es Mittel und Wege gibt, die ich setzen kann. Das ist etwas sehr Essentielles und daran arbeite ich immer auch mit meinen Klienten und Klientinnen in meiner Praxis. Und Es ist ja so, wir haben manchmal das Gefühl, oder manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen das Leben fragen und dann die Hände in den Schoß legen und auf Antworten warten. Und es ist genau umgekehrt. Das Leben stellt uns die Fragen und wir sind gefordert zu antworten, und zwar auf eine Art und Weise, die uns hilft.
Ja. Mhm. Kannst du mir da vielleicht ein Beispiel nennen?
Ich würde sagen, ich bin das beste Beispiel dafür, denn wenn man so eine Diagnose einmal bekommt, dann könnte man sich auch komplett fallen lassen, ja, komplett in eine Opferhaltung begeben und die ganze Welt muss sich jetzt um mich drehen und um mein Leid und muss mir helfen. Und das wollte ich nie so akzeptieren. Ich wollte immer selbstverantwortlich mein Leben wieder in die Hand nehmen, trotz aller Rückschläge oder trotz aller Angst.
Und wenn du es jetzt auf die Frage runterbrichst, die dir das Leben damals gestellt hat, was wäre die Frage?
Wie willst du dein weiteres Leben verbringen?
Und eine deiner Antworten war dann drauf, dass für dich das so eben Sinn ergeben hat zum Buddhismus, die Lehre Viktor Frankls.
Ja, genau.
Warum passt das für dich so zusammen? Wie geht das gut zusammen? Also das ist ja eher ungewöhnlich, oder?
Ich finde, dass es sehr stark ineinander geht und viele Verflechtungspunkte hat und Anknüpfungspunkte, weil es um den Sinn im Leben geht und den Sinn im Leben auch zu finden.
Das ist stark Viktor Frankl, oder? Das ist ja die Logotherapie, ist irgendwie eine Sinnfindungstherapie,
ja,
oder?
Genau, Sinnlehre. Und das, was auch Viktor Frankl sein Weltbild war, war eben auch, dass es nicht nur die Psyche und den Körper gibt, sondern es gibt noch etwas Drittes, er nennt das Noetische. Auch hier gibt es Überschneidungen mit dem Buddhismus, mit dem Seelischen, mit dem Wesenskern, der uns ausmacht, mit dem Tröpfchen in uns, das uns alle verbindet und unsere Seele möchte einfach wirklich ein gelebtes Leben haben. Es geht um das gelebte Leben. Es geht um das Füllen des Lebens mit Sinn.
Und wie setzt man das dann in die Praxis um? Oder was bedeutet das dann konkret? Weil natürlich will jeder Sinn im Leben haben, finden. Aber wie könnte ich darauf kommen, was meinem Leben Sinn gibt?
Ich sehe da immer so eine Pyramide vor mir, ja. Und das ist auch etwas, das ich mit meinen Klienten oft bespreche. Also ganz unten ist der Körper, das körperliche Wohlbefinden, die Schmerzfreiheit und wie ich mit meinem Körper umgehe. Und wenn ich das ganz gut schaffe, wenn ich das einmal in trockenen Tüchern habe, dann geht es eine Stufe weiter nach oben zu Beziehungen. Und da ist es vorrangig die Beziehung zu mir selbst. Zu mir selbst, bin ich mit mir im Reinen? Weiß ich, wo ich hin will? Bin ich mir klar? Und auch natürlich Kohärenz mit meinem Umfeld. Darauf baue ich dann auf, was der Mensch wirklich erleben will und was er erschaffen möchte. Hier spielt natürlich der Beruf hinein, ja, mein Alltag. Was will ich in meinem Alltag tun, das mich glücklich macht, das mein Leben bereichert? Und das ist jetzt egal, es muss ja auch muss ja auch die Miete zahlen, ja, aber ich kann ja in meinem Privatleben dann andere Dinge tun, die mich noch mehr erfüllen. Also da kann man sehr kreativ sein. Und wenn ich hier rund geworden bin quasi, dann ergibt sich Sinn.
Ich finde das Beispiel mit der Pyramide sehr schön, dass zunächst da auch der Körper ist, dem es gut gehen muss und dann eben, sagst du, die Beziehung zu mir selber und dann eigentlich erst kommt das, worüber sich ja viele Gedanken machen, so quasi, wie möchte ich leben?
Ja.
Und dass es nicht umgekehrt vielleicht ist, dass man die Fragen nicht von oben nach unten stellt, oder?
Ja, genau. Es ist sehr wichtig, dass das, es hat auch wieder eine Struktur. Struktur gibt Halt im Leben und das ist die Basis von allem. Halt.
Gibt es eigentlich auch einen Punkt oder mehrere vielleicht sogar, wo sich der Buddhismus von der Lehre Viktor Frankls unterscheidet? Weil es sind ja doch zwei ganz verschiedene Lehren. Also man kann sie ja wahrscheinlich gar nicht so vergleichen. Es sind ja zwei ganz andere Dinge.
Die Logotherapie und Existenzanalyse ist etwas Modernes. Also die gibt es die hat Viktor Frankl entwickelt in den 1930er Jahren. Buddhismus ist 5.000, 6.000 Jahre alt, ja. Damals hatte man noch nicht diese Möglichkeiten, wie schaut es in einem Gehirn aus, wie geht es kognitiv, wie schaut es überhaupt in einem Körper aus. Und sie mussten, so sehe ich das heute, von außen durch sehr viel Beobachtung mussten sie halt schauen, ja, was kann ich tun von außen, dass es dem Körper gut geht, aber auch, was kann ich tun, dass es der Psyche gut geht. Und so hat der Buddhismus eben seine Struktur aufgebaut, seine Methoden aufgebaut. Und das ist so ein Thema.
Du hast selber gesagt, 5.000 Jahre alt Buddhismus.
2.500 Jahre.
Stimmt.
Ja.
Richtig. Ich sage das immer salopp auch von der Yoga-Lehre her. Ja, die hat ja zwei.
Yoga ist schon länger.
Ist länger als
der Buddha. Ja.
Richtig.
Yoga ist länger als der Buddha. Und es ist jetzt trotzdem so, dass Buddhismus ist ja bei uns jetzt irgendwie fast ein bisschen ein Lifestyle-Phänomen geworden. Also viele Menschen haben ja jetzt die Buddha-Statuen im Garten, ohne sich jetzt vielleicht wirklich mit diesen Lehren von Grund auf zu beschäftigen. Wie seht ihr beide diesen Trend? Auch Achtsamkeit wird stark als Produkt vermarktet. Ja, man weiß, große Firmen wie Google oder Apple haben Mindfulness irgendwie in die Unternehmenskultur integriert, um die Mitarbeiter noch leistungsfähiger zu machen. Aber jetzt gar nicht unbedingt achtsamer. Wie seht ihr diesen Trend? Gibt es da viel, was vielleicht gar nicht so begrüßenswert ist oder wo man vielleicht genauer hinschauen sollte?
Ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass überhaupt mal die Achtsamkeit angekommen ist. Dass es überhaupt mal einen Wert bekommen hatte. Ich habe dann 1982 mit einem Professor zusammen autogenes Training gemacht, eifrig. Und da hat ein Büchlein geschrieben, er hat so für Betriebe dann immer psychologische Bücher geschrieben und hat mich da gebeten, da eben auch zu schreiben. Und da habe ich Achtsamkeit geschrieben und schon von Meditation etwas geschrieben. Ich sagte, Achtsamkeit ist kein richtiges deutsches Wort, Sie müssen Aufmerksamkeit schreiben, sage ich. Das umfasst es aber nicht alles, was Achtsamkeit ist. Aufmerksamkeit ist eine Sache, aber Achtsamkeit ist noch die Hinwendung und das genaue Schauen, dabei bleiben und auch Erforschende von dem, was man gerade sieht. Das hat der Aufmerksamkeit ist gerade so, pass mal auf, nicht? Das ist was ganz anderes. Und es hat er schwer angenommen. Und ich habe dann die Achtsamkeit in das Büchlein hineinbekommen. Das war was Besonderes, dass Achtsamkeit stand und nicht Aufmerksamkeit. Wenn man sich vorstellt, das ist so kurz her eigentlich, nicht? Und hat sich so verbreitet. Das finde ich gut, großartig, dass die Achtsamkeit überall verbreitet ist. Dass man sie benutzt, wie alles wird auch merkantil oder sonst was übermäßig benutzt, das ist klar. Aber das ist eben nun in unserem Leben so, finde ich nicht so aufregend.
Und besteht nicht die Gefahr, dass sie falsch benutzt wird? Eben vielleicht so gerade, wie du gesagt hast, dass es eigentlich Aufmerksamkeit ist oder dass viele das als Aufmerksamkeit bezeichnen und nicht als Achtsamkeit oder dass damit, dass man vielleicht auch falsch meditieren kann oder ich weiß nicht. Oder ist eigentlich alles gut, was ich mich damit, wenn ich, solange ich mich nur damit irgendwie beschäftige?
Ja, wenn einer die Achtsamkeit sehen sie alle. Ach, da muss man sein, wenn man über die Straße geht, dass man nicht überfahren wird oder sonst was. Das ist genauso. Also die Achtsamkeit, das geht jedem ein. Aber dass man achtsam sich selbst betrachtet, das ist natürlich eine andere Sache. Da geht es ja zur Meditation. Mindfulness, also hineinschauen in sich, mal sehen, was ist in mir los im Augenblick, in meinen Gefühlen oder auch im Geist oder auf dem Körper. Das mal anschauen, da geht es ja natürlich zur Meditation. Und dafür sind Leute dann nicht mehr so bereit.
Genau, darauf hat auch meine Frage ein bisschen abgezielt. Ist natürlich jetzt eine große Frage, aber es klingt ja oft so, als wäre dieser Achtsamkeitsweg, der buddhistische Weg, so als ein einfacher. Ja. Aber du sprichst es gerade an, auch Ursula, ich muss mich da wahrscheinlich auch mit meinen Schattenseiten auseinandersetzen, oder?
Und sehr sogar. Eigentlich geht es hauptsächlich darum.
Ja.
Es geht um die Schatten. Es geht nicht, denn das andere, das Glück, das nimmt jeder gerne an. Aber die Schattenseiten, da muss er dran arbeiten. Und Arbeit mit sich selber und an seinen Gefühlen und an seinen, mit auch mal seinen Gewohnheiten. Schlimm sind die Gewohnheiten, die sind am schwierigsten zu beeinflussen. Und erstmal, weil sie sehen, dass es überhaupt eine Gewohnheit ist und dass es nicht ein momentaner Gedanke nur ist, sondern sehen, und dass die Gewohnheiten einen auch so, möchte ich sagen, so abschwächen, wirklich fühlen zu können, weil es so gewohnt abläuft alles. Und da mal wieder zum Fühlen zu kommen. In meinen Kursen geht es manchmal richtig nur darum, Leute wieder zum Fühlen zu bringen. Sie fühlen nicht mehr. Sie laufen ab, sie machen mit ganz in ihren Methoden, machen sie gut ihre Arbeit und so weiter, kommen nach Hause und sind erledigt, setzen sich vor den Fernseher. Sie fühlen sich selbst nicht mehr.
Nicht? Ja, es ist alles im Kopf.
Alles im Kopf. Alles läuft im Kopf ab. Und jetzt hast du erledigt, musst du das noch morgen wieder das erledigen. Hoffentlich kommst du zurecht. Und nein, am Abend muss noch Überstunden machen. Und da mache ich dann auch so kleine, wenn sie dann wieder nach Hause gehen wollen, kleine Aufstellungen von Hausgebrauch. Wie kann man Achtsamkeit, meditative Methoden und Buddhismus in den Hausgebrauch, in das tägliche Leben einbringen? Und dann habe ich so ganz, ganz drollige, komische Sachen. Zum Beispiel, soll ich mal vorlesen?
Ja, unbedingt. Das interessiert mich schon.
Was ich hier mal hatte. Ja, wie sieht ein geglückter Tag aus? Beim Aufwachen morgens sich selbst begrüßen mit Namen, und da bist du ja, und den eigenen Namen nennen, ja, das haben wir ja, zufrieden und glücklich. Auch das dazu sagen. Nach dem Zähneputzen sich selbst anlachen und die Wangen klopfen. Tut immer gut. Am Fenster stehen, singen, Licht vom Himmel, Licht für mein Herz, Licht für alle Wesen, Licht auf meinen Weg. Dann 20 Minuten Yoga oder Dehnübungen machen, im Bett oder auch davor. Anschließend 10 Minuten richtig ruhig meditieren, auf den Atem achten. Dann mit Genuss frühstücken. Dann viertens, das Tagesprogramm kurz und überschaubar halten, um am Abend mit dem Geschafften zufrieden sein zu können. Ganz wichtig, dass man nicht am Abend unglücklich ist, man hat es wieder nicht geschafft. Alle Wege bewusst machen, zum Auto, zur Bahn, zur Arbeit, zum Einkaufen. Achtsam die Schritte sogar mal zählen. Dann allen Menschen freundlich begegnen und sich an den kleinsten, angenehmen und schönsten Dingen freuen. Nicht bei Kritik, ja, das ist ganz wichtig, nicht gleich verletzt sein, sondern hinschauen, was daran stimmen könnte und eventuell sogar Danke sagen und verzeihen. Dann am Arbeitstag nach jeder Stunde die 3 Minuten Meditation, also Meditation von 3 Minuten als Zigarettenpause einlegen, um vom Stress nicht überrollt zu werden. Und zwischendurch wäre ganz gut auch die Füße klopfen, das für Energy Healing hilft das immer.
Wo klopft man da genau hin?
Ja, kräftig, ruhig zusammenklopfen. Die Dr. Xia Song, die das macht, die macht es bis zu 15 Minuten lang ihre Füße klopfen und sagt, das ist, der ganze Körper ist angeregt.
Aber ich klopfe mit den Händen?
Nee, mit den Füßen selber zusammenklopfen.
Ah, okay.
Die einfach zusammenklopfen. Ja. Mhm. Kann jeder.
Mhm.
Seine
Mach
Füße
gleich.
Zusammenklopfen. Das ist eine wunderbare Übung. Ist ein Energy Healing, sagt sie. Ja. Ja, und abends entspannt eine Loslassmeditation machen, dass man einatmet, aus, loslassen, die ganzen Spannungen runterfließen lassen, ja. Und im Bett, ja, da gibt es nur noch allen Wesen wünschen, dass sie zufrieden und glücklich sind. Und damit einschlafen ist eine gute Sache.
Ah, das war ein wirklich schöner.
Das ist dann ein geglückter Tag, meiner Meinung nach.
Ein schöner Tagesablauf, ja. Und wenn man nur ein bisschen was davon sich mitnehmen kann, ist das wahrscheinlich schon sehr hilfreich. Und gleichzeitig eine gute Vorbeugung gegen Stress und Burnout. Martina, da sind wir jetzt auch beim Thema, das dich beruflich antreibt. Du bist ja, glaube ich, auch auf Burnout spezialisiert.
Ja.
Und ja, ich frage vielleicht gleich mal so, mit welchen Problemen kommen Klientinnen von dir? Was wollen die von dir lernen? Wie kannst du ihnen helfen?
In meiner Praxis bemerke ich einen gewissen Trend. Die Menschen, die zu mir kommen, die im Burnout sind, oder es kann auch generell ein Problem sein. Ja, es muss nicht gleich eine Erschöpfungsdepression sein, aber ein Thema, das ich habe, da bemerke ich an meinen Klienten und Klientinnen, dass es sehr viel um das Thema Perfektionismus geht. Daraus resultiert eine große übermäßige Erschöpfung. Menschen tun sich sehr schwer abzugrenzen. Menschen kennen ihre Grenzen nicht, ihre eigenen nicht, kennen ihre Bedürfnisse nicht, wissen nicht, wie sie Bedürfnisse umsetzen, heilsam umsetzen, und Selbstwertproblematiken.
Mhm. Ich glaube, das Thema Selbstwert, Selbstfürsorge ist offensichtlich essentiell, wenn es um Stress geht. Es betrifft ja ganz viele Frauen. Was tust du selbst, um gut auf dich zu schauen?
Ich habe auch eine Morgenroutine, ja. Und meine Morgenroutine kommt aus dem Journaling. Journaling, wenn man das übersetzt, das ist ja eher Tagebuchschreiben, aber das mache ich nicht, das ist mir zu lange und ich will mir das dann auch danach nicht mehr durchlesen oder nicht alles, ja. Und somit habe ich immer eine Karte beim Frühstück, da habe ich ein paar Minuten für mich. Das ist einfach eine schöne Karte, die mir gefällt und da habe ich mir 3, 4, 5 Reflexionsfragen hineingestellt oder hineingeschrieben und das wechselt natürlich auch im Laufe der Monate, im Laufe des Jahres. Und da sind immer so Fragen dabei wie, was tust du heute für deinen Körper? Was tust du für deine Ernährung? Da ist auch die Frage dabei, welches Bedürfnis erfüllst du dir heute? Sehr konkret. Ich möchte da sehr konkrete Antworten finden in der Früh. Wie strukturierst du deinen Tag? Wie gesagt, Struktur gibt Halt. Oder auch das Thema, wie kannst du heute zu dir stehen? Wie kannst du heute authentisch sein?
Und die Fragen hast du aber schon vorab formuliert und du ziehst dann immer eine Karte, oder?
Ich habe alle 4 Fragen, in dem Fall waren es jetzt 4, in meine Karte geschrieben und ich beantworte sie jeden Tag. Und dadurch ergibt sich eine Routine und ich versuche jeden Tag in sich zu leben. Also ich versuche jeden Tag als abgeschlossene Zeit zu sehen.
Warum eigentlich?
Es verlangsamt mir die Zeit. Ich bemerke oft, dass Menschen sagen, die letzten 5 Jahre sind so verflogen und ich kann mich an das und das gar nicht mehr erinnern oder ich weiß nicht, wo die Zeit hingekommen ist und ich stehe dann immer daneben und denke mir, nein.
Ich bin genau bei denen, die sagen, wo sind die letzten 5 Jahre geblieben oder vielleicht sogar 10 Jahre. Es ist wirklich wie ein Jahr gefühlt. Ja.
Okay.
Aber was ich noch wissen will, du beantwortest diese Fragen beim Frühstück schriftlich?
Nein, einfach nur in meinem Kopf. Das ist so ein bisschen so eine kleine Achtsamkeitsübung, das dauert 3, 4 Minuten. Und ich finde diese Methode einfach toll, weil sie wirklich in jeden Tagesablauf hineinpasst.
Und du hältst dich dann auch dran, weil das ist ja das Entscheidende. Ich könnte mir jetzt wahrscheinlich auch in der Früh denken, ja, das und das mache ich. Aber wenn dann so der Tag mit all seinen Herausforderungen auf mich zukommt, dann merke ich wahrscheinlich am Abend, dass ich mich nicht so wirklich an diese Vorsätze gehalten habe.
Okay, das ist wie alles im Leben, ist das einfach Training. Und ich erinnere mich im Laufe des Tages auch daran und es entsteht dann ein Automatismus. Und ich bin da wirklich sehr konkret. Also zum Beispiel heute möchte ich mir eine Chai Latte gönnen. Das wusste ich beim Frühstück schon. Wenn wir das Interview beenden, möchte ich mir das gönnen in Ruhe mit mir allein. Und das ist heute mein Bedürfnis, das ich mir erfülle. Das muss ja nicht groß sein. Mhm. Aber ich mache das wirklich sehr konkret.
Und was bewirkt dann das, wenn man sich das erfüllt, dass man das Gefühl hat, erstens einmal, ich schaue gut auf mich.
Ja.
Ich erfülle mir Bedürfnisse wahrscheinlich.
Ja.
Und irgendwie auch so ein bisschen, ich bin der Regisseur meines Lebens, oder? Weil wenn ich mir, es klingt ja so ein bisschen, ich möchte das alles, das soll ein schönes, gutes Leben ergeben. Die Schritte sind dafür notwendig. Und wenn ich sie dann umsetze, habe ich das Gefühl, ja, ich habe mein Leben irgendwie im Griff, oder?
Genau, das ist das super zusammengefasst. Ich habe mein Leben im Griff. Dieses auf mich selbst achten, wenn ich das regelmäßig mache, von der psychologischen Seite her, habe ich nicht mehr das Gefühl, dass alle anderen für mich hupfen müssen. Ja, weil immer das ewige Warten, bis mir jemand anderer ein Bedürfnis erfüllt, wie sollen denn das die anderen machen? Die sind erstens nicht dafür da und zweitens, die sind ja keine Hellseher.
Naja, und es macht vor allem abhängig. Ich bin ja dann abhängig von anderen. Ja? Und so quasi kann ich mir meine Wünsche selbst erfüllen. Das ist eine starke Eigenermächtigung eigentlich.
Richtig, genau, um das geht's.
Ja, spannend. Also ich glaube, diese Fragen zum Frühstück, die sollte ich mir auch stellen. Das ist ein super Tipp.
Ich habe die Karte mit.
Ah, ein Foto davon mit.
Ja, da lernt sogar noch die Ursula.
Sehr gut, ja. Das sind tolle Fragen an sich selbst, ja.
Martina, ich möchte noch einmal auf Viktor Frankl zu sprechen kommen. Ich habe auf deiner Homepage ein sehr schönes Zitat gelesen, oder hast du geschickt, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da sagt Viktor Frankl, wenn ich nicht länger in der Lage bin, eine Situation zu ändern, bin ich gefordert, mich selbst zu ändern. Ja. Warum magst du das Zitat so und was ist damit überhaupt gemeint?
Ich mag das Zitat besonders gern, weil es zeigt, dass man kein Opfer ist.
Jetzt sind wir wieder dabei, gell?
Ja, wir kommen immer wieder zurück. Das ist diese Schleife der Eigenermächtigung und dass ich kann etwas tun.
Ja. Aber die Frage ist ja, oder die mich da, oder was ich mir stellen würde, wann weiß ich, dass ich eine Situation nicht ändern kann und muss mich ändern? Ich finde, es klingt gut, ja. Aber wie komme ich dann zu der Einsicht, okay, die Situation kann ich nicht ändern, wann gebe ich das sozusagen auf und jetzt bin ich gefordert, mich zu ändern? Ich finde, das ist ein sehr großer Schritt, oder?
Ja, das ist wirklich sehr individuell, aber das steht und fällt mit dem Schmerz, der damit verbunden ist. Also wenn es wirklich wehtut, dann beginnt bei den meisten Menschen ein Prozess der Veränderung.
Oder können wir es vielleicht mit einem Beispiel konkretisieren, weil dass wir uns das ein bisschen vorstellen können. Also nehmen wir an, jemand ist am Arbeitsplatz vielleicht unzufrieden.
Ja.
Probiert alles Mögliche zu ändern.
Ja.
So, jetzt ändert sich das nicht. Ich bin immer noch unzufrieden und jetzt heißt es, ich muss mich ändern.
Ja. Viktor Frankl spricht da sehr stark von der Einstellung zu den Dingen, das Hinterfragen der Dinge und ja, wer sagt, dass man nicht kündigen darf oder dass man nicht mal was anderes ausprobieren darf. Aber natürlich, es ist auch von der Systemik her, ja, wenn ich mich verändere, wird sich das System rund um mich verändern.
Das kann ich bestätigen.
Ja. Ja. Und es geht gut aus. Also da möchte ich wirklich alle ermutigen, das kommt einem schon entgegen.
Das finde ich jetzt total schön. Das ist eigentlich fast schon ein super schönes Schlusswort, dieses es geht gut aus. Aber was macht dich da so sicher?
Ich habe ein wirkliches Vertrauen in meinen Weg gewonnen. Und ich habe auch ein wirkliches Vertrauen in das Leben gewonnen. Und ja, das Leben wird einmal enden. Ich weiß es nicht wann. Die Ursula hat einmal gesagt, das Sterben, das kann man sich nicht organisieren. Ja, das muss man hinnehmen, so wie es ist. Aber ich kann alles davor in die Hand nehmen.
Mhm. Ja. Wie siehst du das, Ursula?
Ja, möchte ich auch sagen, dieses Wissen, dass es gut ausgeht, da wollte ich nochmal darauf zurückkommen, das ist dieses Wissen über oder Erkennen, was heilsam ist und unheilsam ist. Im Buddhismus wird so das deutlich gemacht, heilsam ist alles, was keinen Schmerz, kein Elend, keinen Schaden macht und unheilsam ist eben, was es das Unheil anrichtet oder Schaden macht oder den anderen Schmerzen macht. Und wenn du damit klarkommst, weißt du, es wird heil, weil das immer wieder, was du denkst und was du tust, hat eine Rückmeldung, hat eine Wirkung. Und die muss, wenn du heilsam denkst und heilsam handelst, muss es heilsam auch sich auswirken. Dass der Umwelt was anderes kommen kann, das ist was, geht dich im Grunde nichts an. Was du selbst machst und was du selbst hineingibst, das ist deine Sache. Und da kannst du heilsam etwas tun und auch letztendlich das Heilsame auch gewinnen daraus. Du weißt, es ist richtig.
Mhm. Ja. Meinst du damit, wenn ich sozusagen ein guter Mensch bin, dann widerfährt mir auch Gutes?
Seelisch erfährt dir Gutes, weil du hast keine Gewissensbisse und du bist nicht schuldig und du weißt, ich habe das Beste getan, was ich tun konnte. Ich habe das Heil oder das Wohlwollen ausgebreitet, so weit ich konnte. Wenn es nicht angenommen wurde oder irgendwas von außen kommt, da kann ich auch nichts dagegen machen. Es muss nicht immer von außen alles nur gut werden. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Ich kann nur, soweit ich für mich das beeinflussen kann und meine Umwelt, meine Familie oder was immer das ist, das ist meine Sache. Das andere, ja, ich tue so viel in die Welt, wie ich kann. Mehr geht nicht.
Das ist jetzt wirklich ein ganz wunderschönes Schlusswort. Ich hätte mit euch beiden noch gern stundenlang weitergesprochen, weil wir so viele Themen leider nur kurz anreißen konnten, die noch es gebraucht hätten, vielleicht sogar tiefer einzutauchen. Wäre schön gewesen, wenn wir noch mehr, aber wir haben die Zeit sowas von überzogen. Wir haben eine ganze Stunde geplaudert. Und jetzt kann ich nur sagen, liebe Martina, liebe Ursula, ich danke euch beiden von Herzen für dieses für mich wirklich unglaublich inspirierende, auch berührende Gespräch. Ja, auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns beim Event Kunst der Balance am 26. April im Hotel Anders beim Belvedere mit vielen großartigen Speakerinnen, Workshops und internationalen Stargästen wie Barbara Becker und so weiter. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.